D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Die Macht der Düfte, wie das Riechen unser Leben bestimmt, von Hans Hatt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tatsache, dass uns die Industrie verstärkt mit Düften lockt, ohne dass wir das merken, ist nur ein Beispiel dafür. Professor Hatt ist Lehrstuhlinhaber an der Bochumer Ruhr-Universität und seit 1992 Professor für Zellphysiologie. Er hat Biologie, Chemie und Medizin studiert und in Zoologie promoviert, Habilitation später in Physiologie. Seinen Vortrag haben wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgezeichnet, und zwar am 15. Juni im Bremer Haus der Wissenschaft.
Ich werde oft gefragt als Riechforscher, können Sie besonders gut riechen? Dann kann ich immer wieder sagen, nicht viel besser als andere auch. Also das ist nicht der Unterschied, sondern ich habe mir angewöhnt, wenn ich einen Raum betrete zum Beispiel, einfach auch nicht nur mich umzusehen, sondern auch umzuriechen. Und dann werden Sie erstaunt sein, was Sie alles für Informationen, was Sie alles für Düfte wahrnehmen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn man heute Abend hier in die Urania gekommen ist, dann hat man eben den Duft von einer größeren Personengruppe von älteren Damen, die eben ein bestimmtes Parfum bevorzugen, nämlich schon diese klassischen Tosca und 4711 Noten sofort wahrgenommen. Das ist jetzt überhaupt keine negative Bewertung, sondern es ist ein Charakteristikum, das man dann aufnehmen kann, wenn man eben riecht, wenn man wo reingeht. Und als ich jetzt im Zug hierher saß, an dem Gangplatz, habe ich eben auch versucht, die Leute, die an mir vorbeiliefen, nicht nur anzuschauen, sondern auch ein Stück Duft von denen zu erhaschen. Und wenn Sie das mal versuchen, so über Leben zu übertragen, dann werden Sie sehen, was Sie alles für neue Informationen zusätzlich bekommen, die manchmal zum optischen Bild passen, manchmal nicht. Also spannende Welt eröffnen. Denn diese Duftmoleküle sind überall. Es gibt keinen duftfreien Raum. Jeder Raum, da schwirren eigentlich Duftmoleküle wie Staubkörner hier in der Luft herum. Und Ihre Nase nimmt sie auf. Ihre Nase registriert das. Ihre Zellen, das arbeitet mit diesen Düften und meldet eine Information an Ihr Gehirn. Das heißt, 24 Stunden am Tag, Tag und Nacht, auch die ganze Nacht werden Sie schlafen, laufen bei jedem Atemzug Informationen aus der Nase in Ihr Gehirn und verändern natürlich Ihr Gehirn, beeinflussen Ihr Gehirn. Und viele Entscheidungen, das ist eben auch mit ein Teil dieses Titels, wie Düfte unser Leben bestimmen. Viele Entscheidungen, die Sie treffen, sind vielleicht unbewusst darauf zurückzuführen, dass Ihre Nase zu einem Zeitpunkt, wo Sie das gar nicht bewusst registriert haben, Informationen bekommen hat über Düfte und dass Sie deswegen mit einbezogen werden in Ihre Entscheidungen und entsprechend dann ausfallen. Sie werden sagen, mein Gott, wenn man so viel über Düfte weiß und wenn das alles so spannend ist, warum ist dann so wenig bekannt darüber? Und das ist eben auch immer eine oft gestellte Frage, warum wissen wir so wenig, warum haben wir uns so wenig damit beschäftigt? Nicht nur die Bevölkerung, auch die Wissenschaftler, muss man ehrlich sagen. Das hat immer sicher viele Gründe. Einer davon ist natürlich, zumindest für die Bevölkerung, dass Riechen eher ein animalischer Sinn ist. Etwas, was Tiere tun. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann riecht der Hund irgendwie am Hintern vom anderen Hund oder ähnliches. Das heißt, also das sind alles so animalische, triebhafte Vorgänge, mit denen wir Kognitiven, wir Intelligenten, wir vergeistigten Menschen eigentlich doch gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und vielleicht auch so die Sorge, und da geht es dann auch in den kirchlichen Bereich rein, die Sorge, dass das alles mit Sexualität zu tun hat und mit Steuerung. Das heißt, wir wissen ja von dem Tierreich, dass Düfte bei Tieren untereinander, das eine Tier kann mit dem Duft das andere Tier steuern, ob das will oder nicht. Um wieder das Hundebeispiel zu nehmen, wer mit einer läufigen Hündin spazieren geht oder mit einem Rüden danach, der Rüde hat keine Chance, wenn er die läufige Hündin riecht, dann muss er dahin rennen. Der kann jetzt nicht sagen, jetzt esse ich zuerst mal meinen Topf aus und dann schaue ich mal, wo dieses Mädel ist. Das ist ein Reflex, das ist eine feste Verbindung. Und damit wollen wir eigentlich auch nichts so richtig zu tun haben, dass wir Menschen von einem sensorischen Eingang so geprägt sind, so auch gesteuert sind, dass wir gar keinen freien Willen haben. Und das ist eigentlich das, was Düfte sehr häufig mit Tieren machen, ohne deren Willen eine Reaktion auszulösen. Pheromone, da gehört kein Wille dazu. Das ist eine richtige feste Verbindung. Alles sind alles Punkte, warum wir uns vielleicht so sehr den Düften eher abgewandt haben und gesagt haben, wir sind Augenmenschen, wir sind Gehörmenschen, wir wollen damit zu tun haben. Für die Wissenschaft, glaube ich, war es mit einem Punkt, dass die Welt der Düfte so eine komplexe ist. Sie können sich vorstellen, es gibt Hunderttausende von Duftmolekülen und die wirken alle irgendwie. Also irgendwie waren die Wissenschaftler auch erschreckt, wie soll man mit dieser Riesenmenge von Informationen umgehen. Und das ist eben der Grund, warum wir eigentlich lange Zeit gedacht haben, die Menschen sind auf ihre Augen fixiert, auf ihr Gehör. Nase ist eher noch ein Lustorgan, das man vielleicht braucht, um an einer Zigarre zu riechen, an einer Blume, vielleicht ein Parfum wahrzunehmen oder natürlich, ganz wichtig für die Weinliebhaber, ein Glas Wein zu riechen. Aber der Volksmund, das sehen Sie schon an diesen Sätzen hier, hat immer schon gewusst, dass mehr dahinter steckt. Ich kann dich nicht riechen. Die Chemie muss stimmen. Der oder das stinkt mir gewaltig. Da sehen Sie schon, der Volksmund sagt schon was aus, Düfte haben mehr als nur das Lustprinzip, sondern sie beeinflussen uns in ganz tiefen Ebenen, auf ganz viele Weise. Und da hat die Wissenschaft, glaube ich, in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel dazugelernt, Fortschritt gemacht, wie in keinem anderen sinnesphysiologischen Gebiet, glaube ich, das sonst bearbeitet wird. Was man immer schon wusste war, und es wurde ja schon angedeutet, Essen hat was mit Riechen zu tun. Wobei natürlich hier der Volksmund so ein bisschen unpräzise ist. Man sagt nämlich eigentlich zum Essen schmecken. Also ich war gerade irgendwie in Memmingen am Wochenende an einer Tagung und da waren sehr viele Schweizer Kollegen und Wissenschaftler da und die haben mir erzählt, im Schweizer Wortschatz gibt es das Wort riechen nicht. Ich habe dann tatsächlich nachgeschaut in einem Schweizer Lexikon, das die Schweizer Mundart beinhaltet, da gibt es wirklich das Wort riechen nicht. Da schmeckt alles. Der Wein hat geschmeckt, das Essen schmeckt, alles schmeckt, es hat ein Geschmäckle, es ist nur alles schmecken. Wir selber machen es natürlich auch, wenn wir abends so ein wunderbares Teller vielleicht vor uns sehen im Restaurant und das gegessen haben oder eingeladen sind, dann sagen wir der Hausfrau auch nachher, es hat mir heute Abend gut geschmeckt bei Ihnen. Das ist eigentlich sehr unpräzise, um nicht zu sagen, im Grunde genommen falsch. Denn der Geschmackssinn, der physiologisch spielt sich nur auf der Zunge ab. Also nur die Zunge kann schmecken. Und die Zunge, wenn man die untersucht, was die erkennen kann an sensorischen Informationen, ist das relativ simpel. Nämlich das, was Sie aus der Schule her kennen, süß, sauer, salzig, bitter und vielleicht noch diesen Umami-Geschmack, diesen asiatischen, immer als 5. Geschmacksrichtung bezeichnet. Sonst kann die Zunge nichts. Das heißt also, feine Zungen gibt es eigentlich gar nicht. Die sind alle relativ einfach und simpel strukturiert. Sie können damit, wenn Sie nur die Zunge hätten, vielleicht eine saure Gurke von einer Banane unterscheiden, von einer süßen, aber sonst eigentlich nichts. Der Rest dieses wunderbaren Essens, dazu brauchen Sie Ihre Nase. Und ich hoffe nicht, dass einer von Ihnen so richtig erkältet ist heute, sodass die Nase richtig verstopft ist, so richtig verrotzt, würde man in Bayern sagen. Dann würde er nämlich ein wunderbares Objekt sein hier, um zu zeigen, dass was immer er isst, eigentlich schmeckt das, wie er sagen würde, sowieso nicht. Daran zeigt sich natürlich, dass er eigentlich weiterhin, wenn man ihn süß, sauer, salzig, bitter testen würde, das könnte er alles. Was er nicht kann, ist irgendeines dieser Nahrungsmittel, eine Kartoffel von einer Sellerie oder von einer Kohlrabi unterscheiden, das können Sie ohne Nase nicht. Das heißt, 80-90% der Informationen von einem guten Essen oder einem Glas Wein beruhen auf einer funktionsfähigen Nase. Und Sie können es heute Abend mal probieren, wenn Sie Spaß haben. Versuchen Sie mal, wenn Sie Abend essen, sich die Nase zuzuhalten und die Augen zuzumachen. Wenn Ihnen irgendjemand was in den Mund schiebt, Sie haben keine Ahnung, was das ist. Sie können höchstens sagen, naja, das schmeckt irgendwie salzig oder sauer, aber Sie wissen nicht, können nichts identifizieren. Sie brauchen Ihre Nase. Also eigentlich, wenn Sie das nächste Mal eingeladen sind bei der Hausfrau, sagen Sie, gnädige Frau, heute Abend hat es mir bei Ihnen gut gerochen. Die wird sich wahrscheinlich etwas komisch anschauen und sagen, was ist jetzt los in der Wohnung, irgendwas passiert. Das wäre aber wissenschaftlich gewesen, jedenfalls korrekt. Es spielt noch ein Sinn, noch eine wichtige Rolle, auch beim Essen muss man sagen, den ich jetzt nicht erwähnt habe, das ist der Nervus trigeminus. Das ist auch eine Art Riechnerv. Allerdings braucht dieser Nervus trigeminus, der auch unsere Mundschleimhaut, die Augen, die Nase, aber auch die ganze Haut versorgt, die Gesichtshaut, der braucht sehr, sehr hohe Konzentrationen, 100 bis 1000 Mal mehr als die eigentliche Nase, die Riechsinneszellen brauchen. Und wenn der angesprochen wird, dann kann er zwar nicht erkennen, dass es eine Tomate oder eine Blume oder eine Rose oder eine Gurke ist, aber wenn er gereizt wird, dann reagiert er mit anderen sensorischen Empfindungen, nämlich sowas wie beißend, ätzend, stechend, heiß, kalt, Schmerz. Das heißt, das ist eigentlich unser Schmerznerv und er ist verantwortlich, dass viele Nahrungsinhaltsstoffe so einen gewissen, wie würde man sagen, Pep bekommen. Also Pfeffer ist ein klassischer Reiz für den Trigeminus. Sie können also so ein Essen natürlich pfeffern, dann wird das, wenn Sie es normal dosieren, angenehm sein. Das gibt dann diesem Essen den richtigen Pfiff. Aber wenn Sie es überdosieren, die Peperoni, dann wissen Sie, dann ist es heiß und tut weh. Wenn man diesen Schmerznerven zu stark reizt, dann wird er ein Schmerzgefühl erzeugen. Im Übrigen kann auch der Barik, daran arbeiten wir gerade mit mehreren Instituten zusammen, auch in München, dem Barik auf der Spur zu gehen. Auf dem Barik-Geschmack sagen wir natürlich, ist auch kein Geschmack. Das sind auch Inhaltsstoffe im Rotwein, die den Nervus trigeminus aktivieren. Das wussten wir bis heute noch nicht. Das erzähle ich Ihnen heute also als Erste hier. Erfahren Sie, dass Barik weder riechen ist, noch schmecken, sondern Nervus trigeminus. Das sind chemische Moleküle, die wir gerade isoliert haben, auch von denen einige. Und damit könnte ich Ihnen zum Beispiel jeden Rotwein jetzt einen 20 Jahre alten Barrique-Geschmack geben, indem man ein bisschen was von dieser Flüssigkeit da reintropft. Das ist auch der Nervus trigeminus. Was ich Ihnen aber noch sagen will, ist natürlich, da dieser Nervus trigeminus alle Duftstoffe in hoher Konzentration, wie gesagt, auf die reagiert, nämlich mit Schmerz oder solchen Empfindungen wie beißend, ätzend, heißt das natürlich auch, dass wenn Sie einen Duft in einem Raum überdosieren, dass Sie dann natürlich diesen Nerven reizen und dann all diese Symptome erzeugen können, die eigentlich normale Düfte in normalen Konzentrationen nie bei Ihnen hervorrufen. Also die Leute, die mir immer sagen, ja, ich kann diese Düfte nicht haben, da kriege ich immer Kopfschmerzen und Übelkeit und so, den kann ich eigentlich nur raten, Leute, macht mal weniger Konzentration, nehmt mal weniger Moleküle, dann werdet ihr sehen, Duft in einer niedrigen, normalen Konzentration macht überhaupt keine Kopfschmerzen, macht überhaupt keine Übelkeit, sondern das ist nur dann der Fall, wenn Sie eine Duftlampe aufstellen, ein Feuer drunter machen, das Zeug noch erhitzen, dann gehen riesige Mengen in die Luft, in dem Raum stinkt es wie blöde, es werden durch das Erhitzen auch noch die Flüssigkeit verdampft, bis alles verkokelt, dass Sie nachher natürlich dann in dem Raum Kopfschmerzen kriegen, müssen Sie sich eigentlich nicht wundern. Nun aber zum eigentlichen natürlich Geruchssinn. Sie sehen, wenn Sie jetzt die Nase sich zuknoten oder zuhalten, was dann übrig bleibt, das ist alles Riechen. Ich muss aber doch noch einen kleinen Einschub machen, weil es gibt doch die Aromatherapie. Es gibt doch Duftstoffe, von denen man sagen kann, die wirken auf Ihren Körper gesundheitsfördernd, beruhigend, erregend, was immer. Die wirken vielleicht auch in einer Form entspannend. Ist das nun irgendwas, was mit der Nase zu tun hat? Ich glaube, nicht unbedingt. Wir haben vor kurzem einmal Experimente gemacht und haben gesagt, wie kommt es denn, dass bestimmte Duftmoleküle tatsächlich solche Reaktionen beim Menschen hervorrufen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, dass sie also entspannende Wirkung haben, aufregende, wachmachende Wirkung. Ist das Esoterik oder gibt es da einen wissenschaftlichen, physiologischen Hintergrund? Und wir haben einen Mechanismus entdeckt, da geht es nämlich um einen Duft, der aus dem Jasmin kommt. Sie sehen, es gibt hier Aromatherapie auch in einer Deo- oder einer Shampoo-Flasche. Und von dem wir gefunden haben, dass er 10-mal wirksamer ist als Valium. Valium kennen Sie alle. Valium ist ein chemisches Molekül, Benzodiazepin-Gruppe, die Sie normal zum Einschlafen bringt, die also sedierend wirkt, angstlösend wirkt und Ähnliches. Wie kann ein Duftmolekül aus dem Jasmin isoliert, das ist diese Patentnummer von diesem Duft, wie kann dieses Duftmolekül irgendwie solche Wirkungen hervorrufen? Und was wir zeigen konnten war, dass tatsächlich dieses Molekül jetzt nicht über die Nase, ehrlich gesagt, sondern über Ihre Atmung wirkt. Das heißt, alle Düfte, die im Raum sind, atmen Sie nicht nur ein über die Nase, sondern auch über den Mund oder über die Nase rückwärts und kommen in die Lunge mit der Luft zusammen, von der Lunge ins Blut, vom Blut, dann werden sie ins Gehirn transportiert. Sie können den Duft aber auch als Salbe auf der Haut auftragen. Von der Haut geht es auch ins Blut, die ist ja durchblutet, vom Blut ins Gehirn. Und was wir zeigen konnten an Mäusen ist, dass dieser Stoff im Gehirn der Maus exakt an die gleichen Stellen, an die sogenannten Schlafrezeptoren, GABA-Rezeptoren heißen die für die Wissenschaftler unter Ihnen, die Gamma-Aminobuttersäure-empfindlichen Rezeptoren, dass er die gleichen Bindestellen benutzt, wie es Benzodiazepine tun oder wie es andere sedieren, die Mittel wie Propofol, das ist gerade durch die Zeitung gegangen, weil Michael Jackson sich damit ja umgebracht wurde. Das sind also starke Schlafmittel und dieses Molekül wirkt exakt an den gleichen Stellen in Ihrem Gehirn, an den gleichen molekularen Substraten, wie es diese Substanzen tun. Das heißt, im Jasmin, der ja aus Jasminduft, der ja aus vielleicht 100 verschiedenen zusammengemischten Chemikalien besteht, gibt es eben eine Substanz, die eben dann im Gehirn diese Wirkung auslöst. Und man kann zeigen, dass auch diese Duftmoleküle im Blut sehr schnell im Nanogrammbereich vorkommen, nachgewiesen werden können und die Bluthirnschranke durchtrennen können, bei der Maus zumindest. Im Moment testen wir das natürlich gerade beim Menschen. Das heißt, was ich Ihnen jetzt hätte vorführen können, wenn ich jetzt hätte im Zug Mäuse mitbringen können, ich hätte Ihnen jetzt einen Mäusekäfig hier aufbauen können, ein Duftfläschchen reinstellen und dann wäre die Aktivität dieser Mäuse, die natürlich normal wie Blöden im Käfig rumrennen, plötzlich abhängig von der Duftkonzentration immer geringer geworden und bei einer bestimmten Konzentration wäre die gegen Null gegangen. Das heißt, die Mäuse sitzen alle in der Ecke im Pennen vor sich hin, weil sie eben durch den Duft eben sediert wurden und angstlösende Wirkung zeigten. Da sehen Sie die Macht der Düfte, hat jetzt nichts mit der Nase zu tun, sondern mit den Düften, die eben über den Blutweg in Ihr Gehirn gelangen. Im Moment arbeiten wir natürlich an der gegenteiligen Wirkung auch. Das heißt, wir versuchen jetzt natürlich die Erregungsrezeptoren im Gehirn, die Glutamatrezeptoren, mit bestimmten Düften zu verstärken, deren Antwort, und damit natürlich den gegenteiligen Effekt auszulösen, dass sie also wach würden, aktiv würden, aufmerksam werden. Und in Aromatherapie sind das genau die Substanzen. Jasmin ist in jedem Aromatherapiebuch als ein schlaffördernder, sedierender Stoff beschrieben. Und es gibt andere Stoffe im Bereich der Zitrus- und Mentholwirkungen, die das Gegenteil machen, nämlich die Aktivierung, die sie munter machen. Minze zum Beispiel auch, die die Aufmerksamkeit erhöhen, was in der Schule heutzutage schon häufig angewandt wird, dass Schüler eben durch Minze zum Beispiel stark in ihrer Aufmerksamkeit verbessert werden. Also Aromatherapie, wir wissen viel zu wenig im Moment, hat aber, wenn man genau nachschaut, an einigen Stellen jedenfalls sicher wissenschaftliche Grundlagen. Nun aber zum Riechen, eigentlichen Riechen, also zu dem, was Ihre Riechsinneszellen in Ihrer Nase mit Ihnen so alles machen können. Alles, was riecht, muss über Dampfdruck Moleküle in die Luft abgeben und wie gesagt, dann sind sie hier im Raum überall, diese Moleküle, und Sie müssen sie dann beim Einatmen mit der Luft nehmen Sie auch die Moleküle auf und in der obersten Etage Ihrer Nase, dort sind die Riechsinneszellen, die diese Moleküle dann erkennen können. Wenn so ein Duftmolekül eine Riechsinneszelle erregt, dann wird dort ein Strom ausgelöst, ein richtiger elektrischer, messbarer Strom. Und dieser Strom wird über Nervenzellen, das sind diese gelben Fasern, durch den Schädelknochen hindurch, die laufen also von der Nase durch den Schädelknochen, diese Nervenleitungen in Ihr Riechhirn, Bulbus olfactorius, und von dort wird die Information dann direkt in diesen Teil Ihres Gehirns geleitet. Der gehört zu den ältesten Teilen. Das nennt man wissenschaftlich limbisches System, Hypothalamus, Hippocampus. Hippocampus ist der Teil des Gehirns, in dem zum Beispiel Ihre Erinnerungen abgespeichert werden, Gedächtnis liegt. Limbisches System ist das System in Ihrem Gehirn, der die ganzen Emotionen, die Stimmungen macht, die Triebe, all diese Dinge, Befindlichkeiten. Und zu diesen Teilen Ihres Gehirns haben die Riechzellen einen direkten Zugang. Mit einer Nervenbahn kommen sie hier rein. Das gibt kein anderes Sinnesorgan, das so einen unmittelbaren Zugriff hat auf diese Systeme. Und das wissen Sie natürlich auch, oder Sie werden es gleich verstehen, warum vieles von dem, was ich Ihnen nachher erzähle, wie Düfte eben Ihre Emotionen, Ihre Stimmungen, all diese Dinge beeinflussen können, woran das liegt, weil Sie diesen direkten Zugang haben. Nur ein Teil der Information geht auch durch den Thalamus, den man immer als Tor zum Bewusstsein bezeichnet, geht durch den Thalamus in Ihr Bewusstsein und nehmen Sie bewusst wahr. Sie können das natürlich üben, Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dann wird es mehr. Aber wenn Sie das nicht tun, dann wird nur ein ganz kleiner Teil der Information wird auch in den Neokortex geleitet und wird Ihnen bewusst wahrgenommen, der Rest. Aber die Information wird immer da reingeleitet und tut immer Ihre Wirkung in diesen wichtigen Teilen Ihres Gehirns. Und was sind nun die Wirkungen? Ja, das Riechen ist insofern auch ein wahnsinnig interessanter Sinn, weil er nämlich aktiv ist, weil sie riechen, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Embryonen können riechen. Man kann zeigen, dass tierische Embryos, aber auch Menschen als Embryo bereits riechen. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Sinne, die sie überhaupt funktionsfähig besitzen. 24. Schwangerschaftswoche ist das Riechsystem komplett ausgeprägt bei ihnen. Und gefunden haben es Kollegen aus München schon vor etwa 20 Jahren in einem super tollen Experiment. Hans Distel und Robin Hudson haben im Psychologischen Institut in München ein schwangeres Kaninchen untersucht und haben dieses schwangere Kaninchen mit Kaninchenfutter gefüttert, dem sie Wacholdergeruch zugesetzt haben. Sie wissen, das ist ziemlich intensiv, Wacholdergeruch. Und was sie dann getestet haben, sie haben dann die Tiere dieser Mutter ein Jahr nach ihrer Geburt und sie haben tunlichst darauf geachtet, dass sie, so wie sie auf der Welt sind, diese Tiere, nie mehr Wacholderbeeren riechen. Ein Jahr nach der Geburt haben sie diesen Tieren Kaninchenfutter und Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren angeboten. Wacholderbeeren ist viel zu intensiv für Kaninchen, würden sie normal nie fressen. Aber wenn sie nichts anderes kriegen, dann hat sie eben diese schwangere Mutter gefressen. Und sie werden sich natürlich schon vorstellen können, was passiert ist. Das sind die einzigen Kaninchen, die Kinder dieser Mutter, der Welt, die, wenn man ihnen Kaninchenfutter und Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren anbietet, tatsächlich das Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren bevorzugt haben. Die einzige Erinnerung an Wacholderbeeren kommt aus dem Mutterleib. Sie haben dort bereits den Geruch kennengelernt, abgespeichert und sie können ihn nach einem Jahr noch wieder und bewerten ihn positiv. Beim Menschen gibt es solche Daten inzwischen auch für Anis. Eine große Studie mit Anisgeruch, wenn die Mütter also Anis essen oder weiß ich, vielleicht haben sie Pano getrunken. Auf jeden Fall, die Kinder dieser Mutter hochsignifikant eben bevorzugen die Anis gegenüber allen anderen Menschenkindern. Und es gibt natürlich, ja, die hatten sie ja fast geahnt wahrscheinlich schon, inzwischen auch Daten, dass Knoblauchmütter auch Knoblauchkinder erzeugen. Also, sie riechen schon im Mutterleib, werden schon dort geprägt und da unten steht ein ganz wichtiger Satz. Das heißt nämlich, dass jede Bewertung eines Duftes, ob sie ihn mögen oder nicht mögen, ob sie ihn angenehm oder unangenehm finden, ist nicht genetisch über ihre Gene fixiert, sondern jede Bewertung ist anerzogen durch den Kulturkreis oder die persönliche Erfahrung geprägt. Es gibt weltweit keinen Duft, den jeder Mensch mag. Es gibt aber auch keinen, den jeder Mensch nicht mag. Sie prägen jeden Duft persönlich, je nachdem, wie sie ihn kennengelernt haben, was die Mutter gesagt hat. Ist immer das Beispiel mit dem Fäkalienduft. Jeder sagt, mein Gott, aber auf Deutsch gesagt, scheiße, das ist doch etwas, wo jeder nicht mag. Das ist nicht wahr. Jeder, der Kinder hatte, weiß, dass die Kinder in den ersten Lebensmonaten, Jahren da überhaupt keine Abneigung haben. Tiere ja auch nicht. Die spielen auch damit. Die Mutter muss ihnen erst 5-mal auf den Finger hauen und sagen, du hast deinen Stinki gemacht. Das ist Ä und Pfui und Kaka. Damit wird man erzogen, dass dieser Duft unangenehm ist, negativ bewertet wird. Wenn die Mutter sagen würde, riech doch mal, lecker, super, toll, dann hätten sie völlig andere Einstellung zu ihren eigenen Fäkalien natürlich. Sie sehen, das ist wirklich anerzogen, das ist nicht genetisch fixiert. Das andere ist natürlich auch, dass sie mit dieser Bewertung eben auch in späteren Lebensjahren praktisch jeden Duft, den sie auch später kennenlernen, immer danach bewerten, welches Erlebnis sie damit hatten. Und das heißt natürlich auch, dass sie mit dieser Bewertung die Erinnerung von der Situation, in der sie Duft kennengelernt haben, auch mit in ihrem Gehirn verknüpfen. Und deswegen ist jede Duftbewertung immer ganz eng mit Erinnerungen gekoppelt. Das kennt jeder von Ihnen, dass es einen Duft gibt, der ihn sofort in die Kindheit zurückversetzt. Wenn er den riecht, dann sagt er, Mensch, ich komme sofort das Schulhaus, dieses Klassenzimmer vor Augen. Oder er riecht sofort seine Heimat, wo er aufgewachsen ist. Das heißt, wie ein Lichtschalter kann man mit Düften Erinnerungen auslösen, wie mit keinem anderen Sinnesorgan, nicht mit Bildern und nicht mit Tönen. Düfte sind da perfekt, weil eben dieser direkte Zugang zu diesen hippocampalen Zentren, zum Hippocampus, zu diesen Gedächtnisstellen ist. Sie können natürlich, wenn Sie so einen Duft wunderbar mal geprägt haben, wie den Apfelkuchen zum Beispiel, dann ist der natürlich immer der Beste und bleibt der Beste. Also Großmutters Apfelkuchen wird kein Drei-Sterne-Koch versuchen zu imitieren. Er hätte keine Chance, weil jeder sagt, bei meiner Großmutter hat es auch besser geschmeckt als bei Ihnen. Wird ihn wenig erfreuen. Marcel Proust hat es ja so schön beschrieben in seinem Buch Suche nach der verlorenen Zeit. Viele von Ihnen kennen die Geschichte natürlich mit der Madeleine und mit diesem Keks und dem Tee, den er da eintaucht und sofort kommt das Bild wieder vor Augen. Das hat jeder von Ihnen, glaube ich, so ein Dufterlebnis, wo er dann sich in diese wunderschöne Zeit an Weihnachten oder wann immer zurückversetzen kann. Und damit komme ich wieder eigentlich auf den Anfang zurück des Vortrags. Nämlich, dass wenn ich in einen Raum gehe, wie hier in der Urania, und ich rieche einen bestimmten Duft, dann verbinde ich diesen Duft mit bestimmten Erlebnissen, Personen, Menschen. Und Sie sehen, das haben ein amerikanischer Kollege, Alan Hirsch, sich zunutze gemacht. Der hat nämlich einen Duft gefunden, das Blumenduft, florale Noten. Wenn Frauen den auftragen, dann erscheinen füllige Frauen in Männeraugen, Nasen eigentlich natürlich genau gesagt, 6 Kilo leichter, wenn sie diesen Duft haben, floralen Duft. Sie wissen, wenn sie etwas fülliger sind und sie tragen Lenkstreifen, dann macht das optisch, das Auge wird getäuscht und macht sie schlanker. Wenn sie diesen Duft noch zusätzlich tragen, 10 Kilo wie nix, ja. Und inzwischen gibt es auch noch einen zweiten Duft, nämlich rosa Pampelmusenduft. Muss die rosa Pampelmuse sein. Wenn sie den tragen, erscheinen sie 6 Jahre jünger, als sie sind. Mehrmaliges Aufsprühen bringt nicht 12 oder 18 Jahre übrigens, sondern es bleibt bei den 6. Also, sie können also mit einem Duft sozusagen die Mitmenschen beeinflussen, wie alt sie geschätzt werden, wie schwer sie geschätzt werden. Sie haben jeden Duft mit einer bestimmten Person verknüpft. Das heißt also, wenn Sie jetzt Chanel Nummer 5 verwenden oder Tosca oder so etwas, dann ist das ein Duft, den eher die älteren Damen haben, weil das eine ist zu teuer und das andere ist die Erinnerung natürlich an die alten Düfte und damit werden Sie automatisch älter geschätzt. Ja. Und es gibt natürlich auch, wenn Sie einmal, sagt er schon, schwere Düfte, orientalische, schwere Düfte, wo also eher die orientalischen Mamas tragen. Wenn Sie den verwenden, dann werden Sie automatisch auch schwerer geschätzt. Und wenn Sie den ganz floralen heißt also zitrusartigen, frischen Duft verwenden, den haben die jungen Mädels, wenn sie irgendwie Tennis spielen und alle schlank sind noch, dann werden Sie die automatisch leichter geschätzt. Sie sehen, Sie können tatsächlich mit solchen Düften auch solche Bewertungen verändern. Sie müssen natürlich nur schauen, wenn Sie abends dann aus der Dusche kommen, dann ist natürlich alles wieder vorbei und dann schauen Sie wieder alt aus und relativ schwer. Also das hilft dann nur nachsprühen natürlich. Wie wir alle wissen, kommunizieren wir selber natürlich auch mit Düften. Das heißt, jeder von Ihnen gibt Duft ab. Und zwar auf verschiedenste Weise, vor allem natürlich Körperduft über die Schweißdrüsen. Und die meisten dieser Drüsen sitzen eben im Genitalbereich und eben in der Achselhöhle. Dort setzen Sie erhebliche Mengen dieser Duftmoleküle frei. Ich glaube, auch das ist eine natürlich kulturelle Bewertung. Sie wissen ja, dass Schweißduft eigentlich von den meisten Menschen nicht besonders positiv bewertet wird. Das ist aber auch kulturbedingt. Das heißt, wenn ich Sie jetzt bitten würde, Ihre Nase in die nasse, schweißige Achselhöhle Ihres Nachbarn zu stecken, dann würde ich, glaube ich, keine große Begeisterung bei Ihnen hervorrufen können. Und das liegt eben daran, dass wir geprägt sind, auch von unserer Mutter und von unserer Erziehung, von unserem Kulturkreis. Schweiß ist negativ, der wäscht sich nicht, ist unsauber, das ist nichts. Das war früher anders. Der Napoleon hat seiner Josephine immer geschrieben, wasche dich nicht, ich komme. Er liebte diesen wahnsinnigen Schweißgeruch von ihr so sehr. Ludwig XIV. Hat seinen Mitarbeitern bei Todesstrahl verboten, sich mehr als einmal im Monat zu waschen, weil er diesen animalischen, menschlichen Geruch so gerne hatte. Das heißt, das ist wirklich auch ein Kulturproblem, dass wir Schweiß nicht haben wollen. Es wäre aber interessant, wenn wir das riechen würden und gerne riechen würden, weil in dem Schweißgeruch, den wir abgeben, nicht nur diese Schweißmoleküle sind, das ist Fettsäure und Buttersäure. Diese Schweißmoleküle, Buttersäure, Fettsäure, die kommen von Mikroorganismen, von kleinen Lebewesen, die unseren Körper außen besiedeln und die zerlegen Bestandteile des Schweißes in diese stinkenden Komponenten. Also ist eigentlich gar nicht unser Geruch. Was aber noch drin ist in der schweißigen Flüssigkeit, ist ein Individualgeruch. Das heißt, jeder von Ihnen trägt im Schweiß eine Duftmischung, die er auch nach außen abgibt, die für ihn persönlich charakteristisch ist. Jeder Mensch kann an seinem eigenen Körperduft wiedererkannt werden. Jedes Tier, wenn ihr einen Hund hättet, könnte jeden von Ihnen an seinem Duft erkennen, unterscheiden. Das heißt, wir haben alle einen individuellen Körpergeruch. Sehr spannend. Und die Frage ist natürlich, geben wir auch sowas wie Pheromone ab? Das habe ich am Anfang auch erwähnt. Also Düfte, die beim anderen Mitmenschen immer die gleiche Reaktion hervorrufen. Nun zum Individualgeruch ein paar Sätze. Es gibt da das schöne Buch, das Parfum. Ich denke immer, der Süßkind müsste eigentlich den Nobelpreis kriegen dafür. Es war der erste Mensch in der Geschichte der Menschheit, ist noch nie passiert, dass ein Schriftsteller, und es gibt hunderttausende, Millionen von Büchern und solche Geschichten, ein Buch aus der Sicht der Nase geschrieben hat und nicht aus der Sicht der Augen. Alle Bücher werden aus Sicht der Augen beschrieben. Alles, was beschrieben wird, wird optisch stark beschrieben. Er hat zum ersten Mal die Idee gehabt, ein Buch aus der Sicht der Nase zu schreiben. Finde ich einfach gigantisch. Was er gemacht hat, war ja, dass es einen Menschen gab, den Grenouille, der kam ohne Körperduft auf die Welt, wurde aussätzig behandelt. Sie sehen, kein Duft ist etwas Negatives. Das Umweltbundesamt, ich hoffe, es ist keiner da, hier in Berlin, die wollen immer duftfreie Räume schaffen. Die sagen, Düfte sind irgendwie schrecklich, die machen ganz Böses mit uns, die machen Allergien, die müssen alle verboten werden, die Gegenstände dürfen nicht mehr duften. Ein duftfreier Raum wäre, glaube ich, etwas, wo sie sich überhaupt nicht wohlfühlen würden. Das wäre etwas Furchtbares. Man darf sie nur nicht überdosieren. Aber Düfte gehören zu unserem Leben. Und wir selber geben natürlich am meisten Düfte ab und füllen diesen Raum damit. Also das war ein armer Mensch, der keinen Duft hatte. Und deswegen hat er andere umgebracht, nämlich rothaarige Frauen, und wollte unbedingt den Duft von rothaarigen Frauen gewinnen und damit auch sich selbst einen Duft geben. Und wie hat er das gemacht? Er hat diese Frauen sozusagen nach dem Umbringen auf ein Tuch gelegt, hat das mit Fett eingeschmiert und dann gingen die Duftmoleküle aus dem Körper der Frauen in dieses Fett über. So macht man das auch, wenn man eben Düfte aus Blumen heraus isolieren will, und hat dann daraus diesen Duft gewonnen. Kann man tatsächlich den Körperduft eines Menschen habhaft werden? Kann man ihn auch isolieren? Kann man ihn abspeichern? Sie sehen, Sie können es. Hier in jedem Glas ist der menschliche Körperduft Vakuum verpackt. Das sind Bilder hier aus dem Stasi-Museum. Die Stasi hat also früher tatsächlich den Körperduft von potenziellen Republikflüchtigen gesammelt. Und wer den Film Das Leben der Anderen gesehen hat, weiß, wie das geschehen ist. Und hat diesen Duft der einzelnen Menschen in diesen Gläsern eingesperrt. Und den könnte man heute noch, wenn das Vakuum verpackt ist, benutzen, um diesen Menschen wiederzuerkennen. Wir waren nicht im Westen da nicht viel besser. G8-Gipfel war ja dann die Spiegelschlagzeile Stasi-Methoden in Deutschland, weil nämlich die Hamburger Polizei eben auch potenziellen Störenfrieden für diesen G8-Gipfel da Duft abgenommen hat, mit der Idee, die daran wiederzuerkennen. Dass wenn eine riesige Menschenmasse ist, dass man die einen Hund da reinschicken kann zum Beispiel, in diesen Duft riechen lässt und die Person dann rausziehen lässt, die zu diesem Duft gehört. Also Sie können tatsächlich Menschen an ihrem Körperduft erkennen, aber Sie sehen schon, Körperduft ist etwas Intimes. Das wollen wir nicht hergeben. Wenn ich nach Amerika einreise, muss ich einen Fingerabdruck abgeben, muss ein Foto machen lassen. Ich bin gespannt, wann die Amerikaner auf die Idee kommen, dass auch noch so ein Adjutant da ist und meine Achselhöhlen den stinkenden Flugzeugschweiß auswischt und dann auch speichert. Weil Sie natürlich auch merken, das ist auch ein zusätzliches Merkmal. Das heißt, Ihr Körpergeruch ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Ein Hund kann jeden, wie gesagt, unterscheiden. Er kann allerdings zwei Menschen nicht unterscheiden, und damit kommen wir auf den Hintergrund, woher kommt der Körperduft, nämlich zwei Menschen, die genetisch identisch sind, eineige Zwillinge. Das heißt, Ihr Körperduft repräsentiert Ihr Genom. Je unterschiedlicher der Körperduft ist, desto unterschiedlicher sind die Gene zum anderen Menschen. Und je ähnlicher der Körpergeruch ist, desto ähnlicher sind die Gene. Also Kinder, Familien haben ähnlichen Körpergeruch. Andere haben sie unterschiedlichen. Frage ist, warum hat die Natur so etwas gemacht? Normal hat ja alles einen Sinn, was so die Natur macht, die Evolution. Nun, bei Mäusen weiß man es inzwischen. Ein früherer Schüler von mir, Frank Zufall, hat das vor einigen Jahren herausgefunden, denn auch jede Maus riecht anders. Wozu haben Mäuse einen individuellen Körpergeruch? Nun, bei der Maus ist es so, dass die Mäusefrau ihren Mann danach aussucht. Nämlich, wenn ich eine Mäusefrau mitgebracht hätte und 10 Mäusejungs, dann könnte ich Ihnen genau sagen, welchen von den 10 Jungs diese Mäusefrau jetzt für die Sexualität, muss man sagen, aussucht. Nämlich nicht den, der den längsten Schwanz hat oder die größten Ohren oder das kuscheligste Fell. Interessiert die Mäusefrau gar nicht. Das Einzige, was sie an dem Mann interessiert, ist sein Geruch. Und zwar würde die immer den Mann von den 10 nehmen, der am unterschiedlichsten in seinem Körpergeruch ist im Vergleich zu ihrem eigenen. Das heißt mit anderen Worten, der die unterschiedlichsten Gene hat im Vergleich zu ihr selber. Das heißt, die Natur möchte immer Individuen zusammenbringen, Lebewesen, die unterschiedliche Gene haben. Inzucht ist von der Natur her immer schlecht. Inzucht bringt negative Gene zusammen und all diese Dinge. Das heißt, das ist auch eine Inzuchtschranke bei Tieren. Wie ist das beim Menschen? Und Sie sehen, auch beim Menschen geht die Liebe offensichtlich durch die Nase. Ein Kollege hier, Klaus Wedekind, hat schon 2002 in einem sehr, sehr guten Journal, Nature Genetics, schon mal eine Studie publiziert. Er hat nämlich gesagt, ja, wenn das bei uns auch so ist, dann müsst ihr doch mal feststellen, wie ist es denn, wenn nun die Frauen, auch bei Menschen muss man sagen, wählen die Frauen den Mann aus. Wir machen uns immer andere Ideen oder haben das immer gerne anders, aber in Wirklichkeit ist es da genauso, zumindest was den Duft anbelangt. Das heißt, wenn beim Menschen das auch so ist, dann schaue ich doch mal, ich suche jetzt mal 30 Leute, die sich nach einem Jahr scheiden ließen, vergleiche den Geruch dieser beiden Partner und untersuche zum anderen 30 Menschen, die über 20 Jahre glücklich verheiratet waren. Soll es geben. Und was er gefunden hat, war, die Leute, die sich gerade scheiden ließen nach einem Jahr, hatten tatsächlich, der Mann und die Frau, untereinander einen hochsignifikant ähnlicheren Körpergeruch als diejenigen, die so lange glücklich verheiratet sind. Das heißt, die Frau hat in diesem Fall den falschen Mann ausgesucht, nämlich den mit einem ähnlichen Körpergeruch. Die hat vielleicht auf die Grundbucheintragung geschaut oder die Intelligenz oder Schönheit oder irgendwas sowas. Mit anderen Worten, auch wir Menschen scheinen so ein Wahlsystem noch zu haben. Und für Frauen sind die Männer für Sexualität, muss ich immer noch sagen, am attraktivsten, die möglichst unterschiedlich von ihr riechen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil natürlich so Internetbeziehungen, da riecht man sie ja gar nicht mehr. Da sieht man nur die Bilder noch und kriegt irgendeinen Text und hat gar keinen Geruch mehr. Das kann natürlich nicht so ganz gut gehen. Und deswegen, wenn Sie jetzt mal nachschauen im Internet, viele Partnervermittlungen bieten inzwischen eine Genotypisierung an. Das heißt also, sie bieten an, dass der Partner, den ich aussuche, da kann ich nicht nur sagen, das soll Akademiker sein, 1,80 groß, er soll auch genotypisiert mindestens 57% Unterschied zu mir haben. Wir können es natürlich sozusagen über Labormethoden relativ simpel machen. Jede Organtransplantation, Ähnliches, braucht ja eine Genotypisierung vorher. Die Mäuse können das natürlich nicht machen, dann müssen die sich auf ihren Geruch verlassen. Wir könnten es theoretisch auch schon mit der Nase tun. Das Schlimme, sie war vor kurzem da bei Klaus Wedekind, der hat eine neue Studie gemacht, die eigentlich fast noch erschreckender ist. Hatte große Schwierigkeiten, die zu publizieren, weil die Gutachter gesagt haben, mein Gott, das ist ja eine Bombe, die da tickt. Er hat nämlich gesagt, wie ist es denn mit dem Hormonstatus? Hat das irgendwas damit zu tun, was die Frauen nun während ihres anderen hormonellen Veränderungen wählen? Und eine englische Gruppe hat, glaube ich, gerade vor 3-4 Wochen dasselbe nochmal, das war in allen Zeitungen da, in der Süddeutschen, FAZ, überall dieser Bericht drin, das bestätigt. Wenn Frauen schwanger sind, ändert sich diese Vorliebe. Dann wählen sie nämlich plötzlich, die Männer sind ihnen lieber, die ähnlich riechen. Das heißt, die Natur hat das umgestellt. Und das hat auch Klaus Wedekind gefunden. Das heißt, wenn sie schwanger sind, dann wollen sie für ihr Kind am Schluss einen zuverlässigen Partner haben, der ihnen hilft, das Kind aufzuziehen. Das sind nämlich eher die Verwandten, die Familienangehörigen und nicht die fremden Männer, in Anführungszeichen. Das wäre alles noch nicht so schlimm. Das Schlimme daran ist, dass wenn sie die Pille nehmen, die Frauen, dass das nichts anderes ist wie eine Scheinschwangerschaft. Was nämlich Klaus Wedekind auch gefunden hat, ist, dass unter Einnahme der Pille die Frauen auch den falschen Mann wählen. Also ich habe schon gesagt, eigentlich wird im Bälde auf dem Beipackzettel der Pille stehen, vor sie nach Absetzen der Pille gefährden sie ihre Ehe. Wäre korrekt. Ja, nur 2 Sätze zu den Pheromonen. Das ist ja immer die Frage, gibt es denn nun wirklich bei Menschen Pheromone? Wir wissen natürlich von den Tieren, dass das eine chemische Sprache ist, die sie intensiv benutzen. Nun, beim Hund kennt man, dass wenn so ein Hund einen Baum markiert, dass dann der nächste Hund sofort drauf losstürzt und daran riecht. Und er macht es nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wissen, dass er an diesem Geruch unglaublich viele Informationen daraus holt. Ein Hund kann nämlich, wenn er an dem riecht, was der andere ihm da an den Baum gesprüht hat, er kann nämlich genau sagen, welcher Hund war das überhaupt, der da hingepinkelt hat. War das ein Schäferhund, ein Dackel oder was immer? Also er weiß genau, ob es ein Hund war, der ihn interessiert. Er kann genau sagen, war es ein Männchen oder ein Weibchen. Er kann auch genau sagen, wenn es ein Weibchen war, in welchem Zykluszustand war dieses Weibchen. War sie nämlich gerade läufig oder war sie nicht läufig und ähnliches. Und er kann sogar genau sagen, fast auf die Minute genau, wann dieser Hund vorher dahin gepinkelt hat, bevor er gekommen ist. Weil nämlich in diesem Hundmarkierungsflüssigkeit sind Moleküle drin, die ein Zerfallsdatum haben. Nämlich manche zerfallen innerhalb von wenigen Minuten, die anderen Moleküle drin sind, brauchen Stunden oder Tage. Das heißt, ein Hund kann natürlich sagen, der ist schon vor einer Stunde da gewesen, wäre zwar interessant, aber eine Stunde her, da ist er schon längst weg. Oder das war gerade eine Minute her, nichts wie hin, den kann ich noch erwischen. Sie sehen, also das ist alles Information in dieser Markierungsflüssigkeit. Darum sind die Tiere natürlich so interessiert an diesen Flüssigkeiten. Das ist alles Pheromone. Das heißt, das sind alles Duftstoffe, die nur die Hunde erkennen und verarbeiten können. Eine Katze, wenn an so einer Hundemarkierung riecht, die kann nur sagen, das war ein Hund, sonst wahrscheinlich nichts. Ja. Das heißt, diese Duftstoffe, die eben ein Tier aussprüht, gelten nur für die Tiere dieser selben Art, aber nicht für andere Tiere. Gibt es also sowas beim Menschen auch? Haben wir auch noch Duftstoffe in unserem Schweiß, die vielleicht bei Ihnen oder bei jedem von uns eine Reaktion auslösen, eine bestimmte? Um ehrlich zu sein, auch wenn Sie im Internet vielleicht Millionen von Hits finden, die das behaupten, bis heute gibt es aus meiner Sicht beim Menschen keinen einzigen Duft, der die Pheromonanforderungen wissenschaftlich im Nachweis wirklich voll erfüllt. Wir kennen keinen Duft, der bei Menschen so eine immer wiederholbare, reproduzierbare und gleiche Reaktion auslöst. Ich glaube allerdings, dass wir welche haben. Und warum glaube ich das? Die Tiere benutzen zu diesen chemischen Sprache eigene Sensoren. Diese Pheromonsensoren schauen anders aus, molekular. Und da gibt es bei der Maus 300 verschiedene chemische Substanzen, mit denen kommunizieren die Mäuse. Wir Menschen haben von den 300 Sensoren der Maus nur noch 5 übrig behalten, die wir produzieren. 5 dieser Pheromonrezeptoren. 5 ist nicht viel, sagen Sie einen. Die anderen sagen, und das würde ich dazu gehören, wir haben immerhin noch 5. Was können diese 5 Rezeptoren noch Riechensensoren, welche Pheromone arbeiten daran, wirken darauf? Viele Labors in der Welt suchen natürlich danach, wir auch. Wir haben gerade, glaube ich, einen Duft gefunden und werden ihm vielleicht dieses Jahr noch zeigen können, dass wenn wir diesen Duft nehmen, der einen dieser 5 Pheromonrezeptoren beim Menschen aktiviert, dass dann im Gehirn des Menschen eine ganz bestimmte Gegend aktiviert wird, in der Amygdala, die sonst durch keinen anderen Duft aktiviert wird. Also etwas ganz Besonderes. Und dieser Duft ist ein chemisches Molekül natürlich, und ich war gerade hier in Berlin bei der Cicel Tollas, das ist also eine, die sich mit Düften sehr beschäftigt, eine Dame. Ich habe da mit ihrem Mitarbeiter, mit ihrem Parfümeur gesprochen, und wir haben so allgemeine Düfte, worauf er sagte, ach, ich glaube, es gibt einen Duft, der macht beim Menschen was ganz Besonderes. Und er nannte genau den Namen dieses Duftes, der diesen Pheromonrezeptor aktiviert. Mir lief es fast kalten Rücken runter. Bei all den vielen Düften, die es in der Welt gibt, dass er genau diesen Duft nannte, von dem wir glauben, dass er die Pheromonrezeptoren aktivieren kann, der diese spezielle Muster im Gehirn macht. Also vielleicht gibt es sowas bei Menschen auch. Ich bin fest überzeugt, wir haben einen Angstduft. Angstschweiß kennt man auch aus dem Volksmund. Ich glaube, dass wir einen Duft für Kommunikation haben. Attraktivität wünschen wir uns natürlich immer, dass wir einen haben, der uns attraktiver macht, wie beim Grenouille. Und ich glaube auch, dass die menschliche Mutterbrust, wie alle tierischen Brüste, einen Duft abgibt, der spezifisch ist und der das menschliche Kind auch hinweist darauf, das ist die Mutterbrust und nicht was anderes. Da gibt es Nahrung. Aber es gibt noch keines, das bisher, ehrlich gesagt, bekannt ist. Das meiste, was Sie finden, ist dieser Duft, Androstenon. Das ist ein Duft, den Männer in relativ hoher Konzentration im Schweiß haben. Und er ist deswegen immer wieder genannt, weil man ihn kennt, nämlich als Pheromon beim Schwein. Nicht, dass Männer Schweine sind, heißt damit, sondern es heißt nämlich nur, dass dieser Duft auch dasselbe Molekül vom Eber produziert wird. Und der Eber produziert diesen Duft, wenn man mit diesem Doseneberduft die weibliche Sau besprüht, dann löst das immer wieder die gleiche konstante Reaktion aus, nämlich die bleibt 10 Minuten stehen und rührt sich nicht mehr. Duldungsstarre. Wir wissen natürlich alle, dass das bei Menschen nicht so ist. Aber der Eber weiß natürlich in den 10 Minuten, was er mit der Sau zu tun hat. Das ist die Idee dahinter. Aber die Frage ist natürlich, was macht dieser Duft beim Menschen? Nun, Sie wissen ja, dieser Duft riecht leider sehr unangenehm. So zwischen Urin und alter Bettwäsche. Das ist auch der Grund, warum man Eberfleisch nicht essen kann. Sie haben ja wahrscheinlich die Debatte verfolgt in allen Zeitungen, man muss die Eber kastrieren, damit eben dieser Duft nicht produziert wird dann. Der Eber produziert es, um beim Schwein diese Duldungsstarre auszulösen. Was macht der Duft beim Menschen? Ein Kollege, Gerd Kobalt, Professor Kobalt, hat vor Jahren schon mal nachgeschaut und hat zumindest eins gefunden, was einen gewissen Hinweis auf ein Pheromon gibt. Er hat nämlich gefunden, wenn man Frauen diesen Duft bewerten lässt, dann bewerten sie natürlich, dass wenn man diesen Duft riecht, das ist ekelhaft, zwischen Urin und alter Bettwäsche. Aber was er gefunden ist, dass Frauen zyklusabhängig diesen Duft anders bewerten. Wenn sie nämlich den Eisprung haben, nämlich dann, wenn es am meisten Sinn macht, mit dem Mann natürlich zusammen zu sein, dann bewerten sie diesen Duft plötzlich nie positiv, sondern nur signifikant weniger unangenehm. Und das könnte allein schon ausreichen, dass die Natur damit die beiden Geschlechter mehr zusammenbringt, weil der Mann riecht jetzt nicht mehr ganz so unangenehm wie sonst. Und damit wäre es natürlich ein Pheromon, um die Sexualität, die Produktion zu verstärken. Also das ist eigentlich das Einzige, was man zu den Pheromonen dazu sagen kann. Wir suchen danach, bin gespannt, was rauskommt. Wie gesagt, Angst ist eigentlich der beste Kandidat. Man kann Hunde trainieren, dass sie Menschen am Angstduft erkennen können. Also ein Kollege von mir hat ein Kino gemietet mit 3 verschiedenen Filmen. Ein Horrorfilm, ein Liebesfilm und einen Sexfilm. Und hat über 100 Leute jeweils reingesetzt. Sein Hund konnte 100-0 erkennen am Geruch, aus welchem Film die Leute kamen. Er hat sofort den Angstgeruch der Horrorfilmleute erkannt. Er konnte jeden identifizieren, der im Horrorfilm war. Und man kennt auch, dass alle Tiere so einen Angstgeruch abgeben. Von einigen Tieren ist er sogar isoliert. Der ADAC hat inzwischen über 30.000 Kilometer Angstduftzaun gelegt. Auch auf der Autobahn nach Berlin von Hannover gibt es einen Angstduftzaun. Das heißt, statt einem Zaun bläst man diesen Angstduft für Wildtiere, Rehe und Hirsche an der Autobahn raus. Und die Hirsche kommen, die Rehe kommen an, riechen den Angstduft und kehren wieder um und laufen nicht auf die Autobahn. Nun, Sie wissen, wenn Sie im Raum kommen und da stinkt es im Raum, dann sagen Sie, ja, bei euch stinkt es ganz schön herin. Wenn Sie in eine Viertelstunde herin sind, riechen Sie nichts mehr. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Riechzelle den elektrischen Strom nach einer gewissen Zeit abschaltet, vor Überreizung schützt. Das heißt, das Calcium, das durch den Kanal strömt, dockt von innen an diesen Kanal an und blockiert den Kanal wie so ein Stöpsel, wie so ein Korken und verhindert, dass nach einer gewissen Zeit noch Strom durch diese Röhre fließt und damit ist natürlich das Riechvermögen weg. Nun betrifft uns das. Es betrifft uns natürlich, genau wie Tiere. Also auch ein Hund adaptiert, wenn er einen Geruch riecht, nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ein Hund einen Fasan jagt, hier läuft der Fasan, hier ist der Jagdhund, dann sehen Sie, dass der Hund riecht den Fasan hier. Der Hund ist nicht blöde und läuft die ganze Zeit in der Duftspur des Fasan, was er natürlich tun könnte, hält sich immer in dessen Duft auf, dann wird er nämlich adaptieren und wird ihn nicht mehr riechen. Was macht er? Er läuft zickzack. Er läuft hier raus, holt eine Prise frische Luft, kommt wieder zurück. Also wenn Sie in dem Raum adaptiert sind an den Gestank, dann gehen Sie raus in die frische Luft. Wenn Sie wieder reinkommen, riechen Sie es wieder. Und genau das macht der Hund auch. Und mit diesem Zickzacklauf kann er dann der Adaptation aus dem Weg gehen. Sie können das selber mal ausprobieren, im Garten Schokoladeduft legen, eine Schokoladeduftspur. Dann machen Sie mal die Augen, verbundene Augen, kriechen mal entlang, dann riechen Sie die Schokolade. Und dann werden Sie auch sehen, in der Zeit fangen Sie an, solche Zickzackläufe zu machen, um nämlich auch der Adaptation zu entgehen. Das ist irgendwie also genetisch wohl dieser Mechanismus bei uns auch drin. Düfte spielen nicht nur in ihrer Nase eine Rolle, sondern an verschiedensten Stellen ihres Körpers. Ein Teil dieser Riechrezeptoren aus der Nase kommt auch in anderen Körperzellen vor. Und den ersten, der überhaupt gezeigt werden konnte, war eben in unserem Labor vor 5 Jahren der Spermienrezeptor. Das heißt, menschliche Spermien besitzen auch Riechrezeptoren an der Oberfläche und zwar interessanterweise den Maiglöckchenrezeptor 174. Und als wir das gefunden haben, war natürlich die Frage als erste, dann müssen ja Spermien Maiglöckchen riechen können. Und Sie sehen, wir haben dann menschliche Spermien genommen, haben Maiglöckchenduft draufgegeben und auch die, jetzt kommt der Maiglöckchenduft, auch menschliche Spermien erröten, wenn sie Maiglöckchen riechen. Das heißt, sie werden durch Maiglöckchenduft erregt. Wozu brauchen um Himmels Willen menschliche Spermien Maiglöckchenduft? Nun, die brauchen es deswegen, weil nämlich die menschliche Eizelle einen Maiglöckchenduft abgibt. Das heißt, die riecht nach Maiglöckchen. Sie sehen normalerweise, wenn man im Mikroskop Spermien anschaut, schwimmen die irgendwie alle im Kreis rum, wisseln da irgendwie rundherum umher. Wenn ich hier oben eine Duftquelle anbringe mit Maiglöckchenduft, wo Maiglöckchenduft ausströmt, dann kann man zeigen, dass ab einer bestimmten Konzentration die Spermien plötzlich ihre diffuse Schwimmbewegung ändern und alle, Sie sehen, die Pfeile geben nach oben, alle schwimmen kerzengerade auf die Maiglöckchenduftquelle zu. Und verdoppelte Geschwindigkeit, nichts wie hin. Die menschliche Eizelle produziert also eine Art Lockduft, der die Spermien anlockt. Und dieser Lockduft weist ihnen natürlich auch den Weg zur Eizelle. War ja nicht ganz so verwunderlich, denn der weibliche Genitaltrakt, da ist es ja finster. Sehen tun sie nichts, hören tun sie nichts, die Spermien. Wie sollen sie dann in Gottes Willen diesen Weg da oben hin finden? Da hilft ihnen diese Lockduft, diese Lockspur. Wir haben gerade gezeigt, dass es nicht einen Duft gibt, sondern dass sogar die weibliche Eizelle einen ganzen Blumenstrauß, ein Bouquet abgibt. Über 40 verschiedene Duftmoleküle, verschiedene Rezeptoren werden benutzt, um diesen wichtigen Weg der Fertilisation zu machen. Und das ist natürlich bei jedem Tier ein anderer Blumenduft. Das ist natürlich auch der Grund, warum jetzt ein Hunde, Affen oder sonstiges Sperma in einem anderen Organismus nicht funktioniert. Und wenn natürlich Spermien keinen Maiglöckchenrezeptor hätten, weil der Mann eben keine Maiglöckchenrezeptoren besitzt, dann sind die Spermien unfruchtbar und werden keine Eizelle befruchten können und finden können. Die neuesten Arbeiten, die jetzt gerade vor 2 oder 3 Wochen erschienen sind aus dem Labor, die gehen noch ein Stück weiter. Nämlich, es gibt nicht nur in Spermien diese Rezeptoren, sondern eigentlich im ganzen Körper. Und Sie sehen mal ein Beispiel für Wissenschaftsproblematik. Die beiden Nobelpreisträger haben in ihrer Arbeit geschrieben, dass die Olfactory Rezeptoren, die Riechrezeptoren, exklusive in der Nase exprimiert werden und sonst nirgends. Und sie haben es immerhin 10 Jahre geschafft, alle anderen Labors, die schon länger wissen, dass sie auch in anderen Stellen des Körpers vorkommen, zu unterdrücken, sie nicht zuzulassen. Die kriegen alle Arbeiten auf den Tisch zur Begutachtung für die Journale und haben immer gesagt, das ist Käse, das gibt's nicht. Diese Spermienarbeit, die sind Gott sei Dank entgangen, weil natürlich die Spermienleute sie nicht den Nobelpreisträgern geschickt haben. Inzwischen gibt es aber natürlich viele andere Beispiele, dass diese Riechrezeptoren in unterschiedlichsten Geweben ihres Körpers vorkommen. Wir wissen, dass sie in der Prostata vorkommen. Wir wissen, dass sie im Gehirn vorkommen und in der menschlichen Haut. Wir haben vor 3 Wochen eine Arbeit publiziert, wo wir zeigen konnten, in der Prostata gibt es einen Rezeptor aus der Nase, nämlich den Rezeptor für Veilchen, der Veilchenduft wahrnehmen kann. Wir müssen natürlich immer noch fragen, ich weiß jetzt, wie ich einen Duft wahrnehme, einen chemischen, einen Duft, wie Sie ihn gerade riechen, Da wird dieser Rezeptor aktiviert, dann wird der Strom ins Gehirn geleitet und dann weiß das Gehirn, die Vanillezelle wurde gerade aktiviert. Und Wissen tut es daran, das Gehirn, dass nämlich, wenn man die Riechschleimhaut des Menschen anschaut, dann haben wir gesagt, es gibt 350 Zelltypen. Ich habe es ja hier nur ein paar dargestellt mit verschiedenen Farben. Die senden ihre Nervenfortsätze durch den Schädelknochen hindurch in das Riechhirn hinein. Das menschliche Riechhirn, wenn Sie wie eine Salamischeibe aufschneiden, dann finden Sie, dass das menschliche Riechhirn lauter kleine, kugelförmige, zelldichte Ansammlungen hat. Glomeruli nennt man die. Und wenn man die Zahl dieser Kügelchen zählt, dann kommt man auf die erstaunliche und Sie vielleicht gar nicht mehr verwundernde Zahl, Sie werden es ahnen, von 350. Das menschliche Riechhirn hat 350 kleine Kugeln. Das legt natürlich nahe, dass jeder Zelltyp, die grünen Maiglöckchenzellen, die blauen Moschuszellen, die roten Buttersäurezellen, senden ihre Nervenfortsätze immer in eine bestimmte Kugel. Also es gibt eine Maiglöckchenkugel, Moschuskugel und so weiter. Und Sie sehen, wenn man das anfängt, hat Peter Mombatz, der ist gerade Max Planck-Tag, der in Frankfurt geworden ist, vor vielen Jahren schon gemacht. Wenn man alle Maiglöckchenzellen blau färbt, dann sehen Sie, die Nervenfortsätze aller dieser Zellen enden punktgenau an einer winzigen Kugel in ihrem Riechhirn. Und wenn nur die Maiglöckchenzellen aktiviert werden, dann kriegt nur die Maiglöckchenkugel Strom, das Maiglöckchenglomerulus, und das bedeutet, das lernen Sie, das ist Maiglöckchenduft. Das ist ja einfach. Das meiste, was Sie aber riechen, sind aber keine Einzeldüfte, chemische, sondern Mischungen. Also Blumendüfte, Kaffeeduft, Parfums ist eine Mischung aus 50, 100, 150 verschiedenen Duftmolekülen. Und damit werden natürlich auch 50, 100, 150 verschiedene Zelltypen aktiviert, von jedem Duftmolekül ein anderer. Und damit auch im Gehirn 50 oder 100 verschiedene Kugeln gleichzeitig aktiviert. Und jetzt müssen Sie also, um diesen Duft wiederzuerkennen und zu lernen, natürlich diese Kugelkombination lernen. Also ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Wenn Sie also als Weinkenner einen Traminer von einem Veltliner unterscheiden wollen, dann müssen Sie diese beiden Kugelkombinationen, dieses Muster müssen Sie lernen. Und Sie sehen, manche Kugeln gibt es natürlich bei beiden Weintypen, nämlich die Innerkugeln. Daran erkennen Sie den Wein. Jeder Wein aktiviert diese Kugel. Daran wissen Sie, dass ein Wein ist. Und dann gibt es eben bei jedem Weinsorte eine spezielle Duftmischung noch dazu, je nachdem, welche Traubensorte es ist. Produziert ein anderes Aroma, andere Dufte. Und daran erkennen Sie dann, ob es ein Traminer oder Veltliner ist. Und wenn Sie jetzt unglaublich viel üben, Sie müssen also immer riechen, Veltliner, Traminer, Veltliner, Traminer. Wenn Sie das 100-mal machen, dann erkennen Sie die beiden Muster auseinander. Wenn Sie jetzt noch mehr öfters machen, 1000-mal, dann können Sie vielleicht sogar einen Traminer vom Jahrgang 2002 von einem von 2005 unterscheiden. Der unterscheidet sich dann in 80 Kugeln vielleicht nur noch in 4 unterschiedlichen Kugeln. Aber durch Üben, Trainieren können Sie Ihr Riechen verbessern. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger auch Information für heute Abend. Je mehr Sie riechen üben, je mehr Sie trainieren, umso besser riechen Sie. Ein Parfümeur hat die gleichen 350 Sensoren wie Sie auch Rezeptoren. Er übt nur jeden Tag 1 bis 2 Stunden. Und damit können Sie auch Wein oder auch andere Dinge verbessern. Wir können Kaufentscheidungen beeinflussen mit Düften. Sie brauchen nicht glauben, wenn Sie eine Orange kaufen im Supermarkt, dass die also nach irgendwie 3 Monaten Weg von Südamerika noch irgendeinen Orangenduft hat. Die wird dann einfach mal in der Früh nochmal der Orangenduft eingesprüht, damit die auch gut riecht, damit Sie die auch kaufen, sonst würden Sie es ja nicht kaufen. Ja. Manche Tomaten würden es vielleicht auch gut brauchen können, wenn man sie nicht einsprüht. Neuwagenduft ist auch so etwas, wenn ein Wagen nach Neuwagen riecht, dann kaufen Sie ihn lieber. Neuwagenduft ist positiv besetzt. Es gibt sogar inzwischen Duft von Etiketten, damit Sie schon den Wein riechen können und kaufen können. Sie können natürlich Kunden anlocken mit Brotduft, Kaffeeduft. Kundenbindung ist auch was ganz Neues natürlich. Das heißt, man kann natürlich einer Marke nicht nur ein optisches Zeichen geben, ein Mercedes, nicht nur ein Mercedes-Stern, sondern auch ein Mercedes-Duft geben zum Beispiel. Samsung beduftet alle Chassis der Geräte inzwischen mit einem bestimmten Samsung-Duft. Das heißt, Samsung hat dann einen Duft entwickelt, der nur Samsung-spezifisch ist. Wenn Sie vielleicht als Kind schon unter dem Weihnachtsbaum immer Samsung gerochen haben vom Fernseher, werden Sie später automatisch, wenn Sie 5 Fernsehmarken zur Auswahl haben, vielleicht, ohne dass es Ihnen bewusst ist, natürlich Samsung wählen. Der Corporate Identity Duft ist was ganz Modernes. Vielen Dank jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Hörsaal boten wir Ihnen heute Professor Hans Hatt mit seinem aktuellen Forschungsbericht zum Thema »Die Macht der Düfte, wie das Riechen unser Leben bestimmt«. Sie hörten einen Mitschnitt vom 15. Juni 2010 aus einer Veranstaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
D-Radio Wissen. Hörsaal.